Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Zum Jahresende wird in der Politik gerne Bilanz gezogen. Bei einem der ambitioniertesten EU-Projekte dieses Jahres fällt sie allerdings nüchtern aus. Die Rede ist vom Europäischen Verteidigungsfonds, der Rüstungszusammenarbeit auf dem Kontinent neuen Schwung geben soll. Doch es knirscht gerade gewaltig bei der Umsetzung des Milliardenprojektes, unser erstes Thema. Es sollte ein demokratischer Aufbruch sein, doch der Erfolg bei den türkischen Kommunalwahlen in diesem Jahr hat der Kurdenpartei HDP politisch kaum Bewegungsfreiheit gebracht. Noch immer werden die Kurden von Ankara an der kurzen Leine geführt, auch dazu gleich mehr. Und in unserer Reportagereihe in dieser Woche geht es um das nordostkroatische Slawonien, eine Region zwischen Abwanderung und Aufbruch. Dass Europa auf der Weltbühne auch in militärischen Fragen eine größere Rolle spielen soll, da sind sich die EU-Staaten einig. In der Theorie. In der Praxis sieht das allerdings anders aus. In der Sahelzone zum Beispiel ruft Frankreich im Antiterrorkampf nach mehr Unterstützung. Die deutsche Verteidigungsministerin hat das am Wochenende aufgegriffen und in einem Interview laut über ein, so wörtlich, robusteres Mandat für deutsche Soldaten nachgedacht. Das Nein des Koalitionspartners folgte postwendend. Das Projekt ist damit erst einmal vom Tisch. Aber nicht nur bei Auslandsmissionen klafft eine Lücke zwischen Sonntagsreden und dem politischen Alltag. Bei der Rüstungszusammenarbeit sieht es kaum besser aus. Ein europäischer Verteidigungsfonds sollte die Kleinstaaterei auf diesem Gebiet überwinden. Doch nach der Grundsatzeinigung in diesem Jahr kommen die Partner bei den Details nicht weiter. Und auch aus Washington kommt nun Kritik. Helga Schmidt über ein Vorzeigeprojekt in der Krise.
Kaum ein NATO-Treffen vergeht, bei dem die Europäer nicht auf der Anklagebank sitzen. Zu niedrige Ausgaben für das Militär. So lautet regelmäßig der Vorwurf der USA. Nicht erst seit Trump, auch schon unter Obama. Jetzt reibt man sich in Brüssel die Augen, denn ausgerechnet Washington kritisiert die Versuche der EU, die Rüstungspolitik mit einem europäischen Verteidigungsfonds auf eigene Füße zu stellen.
Derzeit erleben wir, dass die Amerikaner ziemlich Druck machen, weil sie befürchten, dass sie da nicht einbezogen sind ausreichend. Das ist durchaus auch der Fall, aber es ist letztlich nicht unser Schuld.
Michael Gahler ist Europaabgeordneter und in der EVP-Fraktion zuständig für Sicherheitspolitik. Er gehört im Parlament zu den Abgeordneten, die den Europäischen Verteidigungsfonds maßgeblich vorangetrieben haben. Zuerst versuchte Washington, den Verteidigungsfonds zu verhindern, so Gahler. Jetzt besteht man darauf, dass auch amerikanische Rüstungsunternehmen Zugang zu den europäischen Fördermilliarden bekommen.
Wenn man sich die Summen anschaut, die in den USA für Rüstung und Forschung in dem Bereich zur Verfügung stellen. Und dann, was wir hier machen, wenn wir hier über 7 Jahre verteilt 13 Milliarden die Größenordnung haben, dann ist das Kleckerlis-Betrag aus amerikanischer Sicht. Und wir möchten eigentlich nicht, dass daran auch noch Drittfirmen aus den USA oder anderen Ländern beteiligt werden an dem bisschen, was wir da haben.
Der Europäische Verteidigungsfonds soll für mehr Effizienz in Europas Rüstungsentwicklung sorgen. Dringend nötig, sagen sogar Rüstungskritiker. Denn die EU leistet sich im Moment ein teures System nationaler Alleingänge. Mehr als 170 verschiedene Waffensysteme, das sind mehr als 6-mal so viel wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Folge sind Doppel- und Dreifachstrukturen. Die Rüstungsentwicklung muss dringend koordiniert werden. Das fordert Jana Pulierin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Kennerin der transatlantischen Beziehungen hat kein Verständnis für die Washingtoner Versuche, den Europäischen Verteidigungsfonds durch gezielte Lobbyarbeit in Brüssel kleinzureden.
Also ich glaube, dass das amerikanische Verhalten ein Stück weit paradox ist. Die Amerikaner haben lange den Europäern zugerufen, macht endlich mehr, werdet selbstständiger, übernehmt mehr Lasten. In dem Moment, in dem nachdem die Europäer genau dies tun, ist es den Amerikanern nun auch wieder nicht recht.
Die USA überwachen den Europäischen Verteidigungsfonds mit Argusaugen. Aber auch innerhalb der EU ist der Fonds nicht unumstritten. Mitten in die laufenden Beratungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU platzte die Nachricht, dass die Mittel für den Europäischen Verteidigungsfonds halbiert werden sollen. Auf Vorschlag der finnischen Ratspräsidentschaft von rund 13 Milliarden Euro auf nur noch rund 6 Milliarden. Die Idee der strategischen Autonomie Europas sei dann gefährdet, meint die Europaexpertin Jana Poljarin.
Dieses Ziel strategischer Autonomie wird nicht von allen Mitgliedstaaten geteilt. Es gibt sehr viele Mitgliedstaaten, die ganz klar immer noch die NATO priorisieren. Ich glaube, dass viele Mitgliedstaaten Sorge haben, welche Wirkung das für die Amerikaner hat und welche Kollateralschäden das für die NATO haben könnte und dass sie deswegen vielleicht signalisiert haben, dass es ihnen lieber wäre, wenn die Mittel geringer ausfallen würden.
Die Entscheidung über die Haushaltsmittel fällt im nächsten Jahr. Kontroversen gibt es aber nicht nur über die finanzielle Ausstattung des Verteidigungsfonds. Der Fonds sei gar nicht vereinbar mit dem europäischen Recht. Zu diesem Ergebnis kommt der Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano in einem Gutachten und er beruft sich dabei auf den Lissabonner Vertrag, der Militärausgaben aus dem Haushalt der EU untersagt. Das Gutachten hatte die Fraktion der Linken im Europaparlament in Auftrag gegeben. Und die Linken behalten sich vor, gegen den Fonds rechtlich vorzugehen, wenn er mit Geld aus dem EU-Haushalt ausgestattet wird.
Der mühsame Weg zu einer europäischen Rüstungspolitik, Helga Schmidt über die Krise beim Europäischen Verteidigungsfonds. Das Rathaus von Istanbul kann ein Sprungbrett sein für eine politische Karriere, die in der Türkei nach ganz oben führt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zum Beispiel hat in den 90er Jahren die 15 Millionen Einwohner-Metropole regiert. Seit dem Sommer führt ein Erdogan-Gegner das Rathaus und versucht bereits, außenpolitische Duftmarken zu setzen. Doch das ist schwierig für Ekrem İmamoğlu, wie er gerade bei einem Besuch in Sarajevo erfahren hat. Der Bürgermeister der bosnischen Hauptstadt gewährte seinem Amtskollegen aus Istanbul keine Audienz. Das hat wohl auch mit dem langen Arm von Erdogan und seiner AKP zu tun. Auch die Kurdenpartei HDP muss gerade wieder erfahren, wie ohnmächtig sie eigentlich ist. Zwar hat die HDP bei den Kommunalwahlen viele Rathäuser in diesem Jahr erobert, doch aus dem demokratischen Frühling ist kein Sommer geworden, wie Susanne Güsten aus Diyarbakir berichtet.
Jubel und Freudenschüsse in der Kurdenmetropole Diyarbakir am 31. März dieses Jahres. Die Kurdenpartei HDP ist mit 63% der Stimmen ins Rathaus zurückgewählt worden. Der Zwangsverwalter aus Ankara räumt sein Büro im Rathaus. Ein kurdischer Bürgermeister zieht ein und lässt als erste Amtshandlung die kitschige Luxusausstattung der Amtsräume fotografieren und filmen, um sie dem Volk zu zeigen. Eine schwere Zeit gehe zu Ende, so glauben die Menschen in Diyarbakir in diesem Frühjahr. Nach Jahren von Kämpfen, Zerstörung und Zwangsverwaltung habe die Demokratie gesiegt. Die Freude währte nicht lange. Schon im Sommer setzte die türkische Regierung den Bürgermeister wieder ab und ließ ihn verhaften. Ein neuer Zwangsverwalter aus Ankara übernahm die Amtsgeschäfte. Sehr zum Unmut der meisten Bewohner von Diyarbakir, wie diese HDP-Wählerin sagt. Das kann man niemandem in Deutschland vermitteln, wie sich das anfühlt, wenn einem die Stimme geraubt wird, wie uns die Achtung vor unserem Wählerwillen verweigert wird. Das ist kein schönes Gefühl, so viel kann ich sagen. Wut, das ist noch der beste Ausdruck dafür. Nur Wut. Die erste Intervention aus Ankara im Jahr 2016 habe man ja noch rechtfertigen können, sagt eine andere Wählerin. Sie folgte damals auf schwere Kämpfe in der Stadt, bei denen viele Menschen starben und die Altstadt verwüstet wurde. Diesmal könne es jedoch keinerlei Rechtfertigung dafür geben, gewählte Volksvertreter einfach abzusetzen. Die türkische Regierung sei nun zu weit gegangen, meint auch dieser HDP-Wähler.
Seit zwei Wahlperioden werden wir nicht mehr von den Volksvertretern regiert, die wir gewählt haben. Unsere Wählerstimmen werden in den Müll geschmissen und wir werden von jemandem regiert, den das Regime uns einfach vorsetzt. Das hat das Vertrauen in die Demokratie beschädigt. Wir erleben hier einen emotionalen Bruch mit der Türkei und das wachsende Gefühl, dass wir keine Bürger dieses Landes sind.
Duygusal bir kopuş yaşanıyor. Vatandaş olmama hissiyatı gelişiyor.
Nicht nur in Diyarbakir. In mehr als 2 Dutzend Städten und Gemeinden im kurdisch besiedelten Südosten der Türkei hat Ankara die gewählten Volksvertreter seit der Wahl vom Frühjahr wieder abgesetzt und überwiegend eingesperrt. Außerdem sitzen Dutzende weitere HDP-Kommunalpolitiker, mehrere Parlamentsabgeordnete und tausende HDP-Mitglieder hinter Gittern. Innerhalb der HDP wird die Frage laut, ob es in der Türkei überhaupt noch einen Zweck habe, auf demokratischem Weg Politik zu machen, wie die HDP-Bezirksvorsitzende von Diyarbakir, Hülya Alökmen Uyanık, einräumt. Sicher, es bringt derzeit wenig, im Parlament zu arbeiten oder in der Kommunalpolitik. Es gibt durchaus Forderungen aus unserem Volk, uns daraus zurückzuziehen. Darüber wird auch diskutiert. Aber für uns steht fest, wir werden uns nicht aus der Politik drängen lassen. Wir sind fest entschlossen, unseren Kampf auch weiterhin in der Politik fortzusetzen. Eine entsprechende Entscheidung fällte die HDP-Führung kürzlich nach einer Klausurtagung, bei der über einen geschlossenen Rückzug aus dem Parlament und aus den Kommunen nachgedacht wurde. Die HDP bleibt in der Politik, entschied der Parteivorstand. Und die Basis will ihm darin folgen, wie diese Wählerin in Diyarbakir sagt. Wir werden weiter wählen gehen, weil wir an die Demokratie glauben und an Menschenrechte. Da können die so oft Zwangsverwalter einsetzen, wie sie wollen. Bei den nächsten Wahlen werden die Menschen in Diyarbakir wieder die HDP wählen. Und zwar mit noch mehr Stimmen als zuvor. Das ist sicher.
Die Lage der Kurden in der Türkei und der lange Arm Ankaras, das war ein Beitrag von Susanne Güsten aus Diyarbakir. Sie galt als Kornkammer des früheren Jugoslawiens, aber seit der Tourismus an der Adria boomt, ist das nordostkroatische Slavonien im Bewusstsein in den Hintergrund gerückt. Heute wird die Provinz vor allem mit einem mühsamen Strukturwandel in Verbindung gebracht. Viele junge Kroaten haben die Region bereits verlassen. Und dann sind da auch noch die Folgen des Unabhängigkeitskrieges, unter dem die Slavonier besonders zu leiden hatten. In Vukovar zum Beispiel wurde bei den Kämpfen zwischen Serben und Kroaten fast die gesamte Innenstadt zerstört. 3000 Menschen starben. Die Folgen des Krieges sind bis heute präsent in Vukovar, das sich als Heldenstadt vermarktet. Doch gerade in der jungen Bevölkerung wächst der Widerstand gegen die Instrumentalisierung dieser Vergangenheit. Grit Eggerichs über den Wandel in Vukovar.
Alle Plätze im Theater sind belegt. Lokalpolitikerinnen und Politiker sind da. Chefs Vukovarer Unternehmen und geladene Gäste aus allen Landesteilen. Nur in der ersten Reihe sind noch Sitze frei. Reserviert für den Bürgermeister, den Premierminister Kroatiens, die Präsidentin des Landes und weitere VIPs. Kolinda Grabar-Kitarovic kommt in den Saal. Die Treppe zum Parkett ist wegen ihrer Stilettos ein echtes Hindernis. Aber die Präsidentin schafft es, umarmt eine alte Bekannte im Publikum und strebt Richtung Bühne.
Liebe Vukovarerinnen und Vukovarer, liebe Familien der Toten, der vermissten und ermordeten kroatischen Verteidiger, liebe Veteranen, liebe Mitglieder und Angehörige der Streitkräfte der Kroatischen Republik, liebe Gäste, meine lieben Helden, mein liebes Vukovar. Geehrt seien die Schutzpatrone der Stadt St. Philipp und St. Jakob.
In Vukovar ist der Krieg noch überall. Auch wenn die Präsidentin gestern ganz entspannt mit dem Parteifreund und Bürgermeister Ivan Penava durch die restaurierte Innenstadt spazierte und im einzigen schicken Café am Ort einen Kaffee getrunken hat. Sie haben zusammen auch den Wasserturm besucht. Seine charakteristische Kelchform wurde zum Symbol des kroatischen Widerstands. Dass er noch immer von oben bis unten durchlöchert ist, kann man im Moment kaum sehen, denn er steckt in einem Baugerüst. Samt seinen wohlkonservierten Granatenkratern, die weithin sichtbar bleiben sollen, wird er zum Mahnmal umgestaltet. Von der Aussichtsplattform werden die Besucherinnen und Besucher weit über das slawonische Flachland blicken können,
sagt die Präsidentin. Dass der Blick auf der anderen Seite ebenso weit nach Serbien geht, erwähnt sie nicht. Das Nachbarland kommt in den Reden des Premierministers, Bürgermeisters, der Präsidentin kein einziges Mal vor.
Vukovar ist ein Symbol für die Auferstehung unseres lieben Kroatiens. Die wichtigste, aber schmerzlichste Geschichte unserer lieben Heimat wurde hier in unser aller Seelen eingeschrieben und besonders in die deiner Bürger, liebes Vukovar, in deine verwundeten Mauern und die mächtige Donau.
Meter vom Theater entfernt auf dem Franjo Tudjman-Platz laufen die Vorbereitungen auf das Stadtfest. Mit Folkloregruppen aus ganz Kroatien, Live-Musik und Shows auf zwei großen Freilichtbühnen. Eine ganze Grundschulklasse als Erdbeeren verkleidet läuft vorbei. Die Direktorin des Europahauses Diana Antunovic-Lasic ist auf dem Weg zu einem Empfang.
Vukovar war ein Anziehungspunkt vor dem Krieg. Wir hatten die Industrie hier. Es war eine reiche Gegend. Es gab Arbeit. Die kleinen Bauern von der anderen Donauseite kamen her, um ihr Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. Vukovarer fuhren mit der Fähre ans andere Ufer, um drüben Freunde zu besuchen. Das ist natürlich vorbei.
In der Mitte des Flusses verläuft heute die Grenze zu Serbien. Eine EU-Außengrenze, die von der kroatischen Grenzpolizei massiv gesichert wird. Die einzige Fähre, die hier 12 Jahre nach Kriegsende erstmals wieder fuhr, haben die Behörden wieder eingestellt. Mit Verweis auf Kroatiens Beitrittsprozess zum Schengen-Raum.
Die Niederlande haben uns einige Jahre nach dem Krieg eine Fähre gespendet. Die konnten wir benutzen. Also nicht jeder, nicht du. Nur Leute, die im Umkreis von 30 Kilometern wohnten. Das war eine gute Sache. Aber wenn wir dem Schengen-Raum beitreten, geht das nicht mehr. Darauf bereiten wir uns im Moment vor. Und so wurde die Fähre wieder eingestellt.
Diana ist ethnische Kroatin und mit einem Serben verheiratet. Ihr Mann gehört zu den gut 30% der serbischen Stadtbevölkerung. Sie leitet das Europahaus. Nach dem Ende des Krieges lange Zeit der einzige Ort in der Stadt, an dem Serben und Kroaten zusammenkamen. Das Nachbarschaftszentrum wurde vor fast 20 Jahren gegründet und sollte die Bürgerinnen und Bürger auf die europäische Integration einstimmen und sie im Beitrittsprozess zur EU unterstützen. Europäische Integrationsarbeit besteht in Vukovar vor allem darin, grenzüberschreitende Jugendtreffen zu organisieren und Spannungen zu überwinden. Die Lokalpolitik ist dabei nicht immer hilfreich, sagt Diana.
Der Schwerpunkt liegt immer auf dem Negativen, wenn es darum geht, öffentlich zu erklären, wie es uns hier geht. Wir waren und sind das Opfer. Aber die Jüngeren haben es jetzt satt. Sie wollen diesen Opferstatus nicht mehr.
Nach dem Krieg diskutierten wechselnde Stadtregierungen, ob Vukovar nicht als Freilichtmuseum des sogenannten Heimatkrieges belassen werden sollte, wie es war. Eine in Schutt und Asche gelegte Stadt. Schließlich hat man sich dagegen entschieden und stattdessen in den Wiederaufbau investiert. Aber von intakten Gebäuden kann man nicht leben, sagt Diana.
Die Regierung investiert seit 20 Jahren eben lieber ins Küstenland als in diese Gegend. Dabei gäbe es hier so viele Möglichkeiten. Wir haben die Donau, die Europa mit anderen Ländern verbindet. Wir haben sehr fruchtbaren Boden. Das hier war die Kornkammer Jugoslawiens und könnte es auch für die Republik Kroatien sein.
Bei der Festveranstaltung im Theater läuft unterdessen ein Imagefilm der Stadt. Minutenlang werden Kriegsszenen, Soldatenaufmärsche und die weißen Kreuze der Gefallenengräber gezeigt. Wie die Region sich wirtschaftlich wieder erholen könnte, ist kein Thema. Stattdessen betont der Premierminister in seiner Rede immer wieder die große Bedeutung Vukovars als Märtyrerstadt.
Nicht nur Hinterland, Geschichten aus der nordostkroatischen Region Slavonien von Grit Eggerichs. Eine Reportagereihe aus dem Sommer, die wir zum Jahreswechsel noch einmal wiederholen. Morgen geht es dann um das Thema Zukunft und was sie mit Hanf zu tun hat. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag und ins neue Jahr.